Dada zeigt die Welt 1920. Viele werden sagen, so scheußlich sei sie selbst 1920 nicht. Es ist so. Der Mensch ist eine Maschine, die Kultur sind Fetzen, die Bildung Dünkel, der Geist ist Brutalität, der Durchschnitt ist Dummheit und Herr das Militär. So schreibt es der Publizist Adolf Behne über die erste internationale Dada-Messe, die vor rund 100 Jahren in Berlin stattfand. Genau am 30. Juni wurde sie eröffnet. Bis zum 25. August fand sie statt in der Kunsthandlung Dr. Otto Burchardt am Berliner Lützowufer 13. Sie zog zahlreiche empörte Pressereaktionen auf sich und hatte auch einen Prozess wegen Beleidigung der Reichswehr zur Folge. Was es genau auf sich hat mit dieser Ausstellung, mit der Dada-Messe, darüber möchte ich jetzt mit der Kunsthistorikerin Helen Atkins sprechen, die mit mir am Telefon verbunden ist. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, vielleicht zu Beginn ganz allgemein. Wir haben jetzt diese Beschreibung gehört von Adolf Behne, was diese Dada-Messe zeigt. Die Kultur Fetzen, der Mensch eine Maschine, die Bildung Dünkel, der Geist Brutalität und so weiter. Was war denn diese internationale Dada-Messe in Berlin?
Das war eine Ausstellung von Künstlern zusammengestellt. Aber sie waren ja ganz besonders. Das war also keine Ausstellung in dem Sinn. Sie hieß Messe. Und die Kunstwerke, die dort auch zum Verkauf angeboten waren, wurden Erzeugnisse genannt. Und das war organisiert von einer Gruppe von jungen Menschen, die sich Dadaisten nennen. Dada hatte sich mitten im Krieg 1916 im Cabaret Voltaire in Zürich gebildet. Aber Zürich war was ganz anderes. Das war erstmal eine Hochburg von Kriegsdienstverweigerern und Menschen, die nichts mit dem Krieg zu tun haben wollten in der neutralen Schweiz. Und die dennoch suchten nach einer Möglichkeit, die Welt, so wie sie tatsächlich ist, darzustellen. Und die Kunst aus dem Griff der bürgerlichen Welt herauszunehmen. Aber in der Schweiz war alles ein bisschen anders, weil es war Exil, es war verhältnismäßig gemütlich im Vergleich zu den Umständen in Berlin. Und dort trafen sich Deutsche, Franzosen und ein sehr wichtiger Mensch in Zürich war Tristan Tzara, ein Rumäne, der sehr viel veröffentlichte und später auch nach Paris ging und Dada Paris weiterführte. Und ein sehr umtriebiger Mensch war. Also das war ein bisschen der Kern in Zürich. Und dann war aber dort auch Richard Hülsenbeck, der irgendwie zu der Gruppe gehörte und der Deutscher war. Und der kam nach Berlin wieder 1917 mit Dada in der Tasche sozusagen. Und das war wie ein Lauffeuer, wird berichtet. Da wurde ein Club Dada eingerichtet, was so ein bisschen wie so ein Herrenclub war, aber mit linken Ideen. Einige Mitglieder waren Mitglied der neu gegründeten kommunistischen Partei und zum Beispiel der Anarchist Franz Jung gehörte auch zu den Gründungsmitgliedern. Und dann gab es eine Zeitung, die Dadaisten haben ja ganz viel publiziert. Die Botschaft war wichtiger als das originale Kunstwerk. Aber es gab welche, die auch weniger politisch engagiert waren und es war eine große Mischung in Berlin. Auch Hanna Höch gehörte dazu, also die wichtigste Frau der Bewegung. Und die machten alle so ein bisschen ihre Sachen hier, da und dort und haben Techniken und Materialien in der Kunst revolutioniert. Also die Kunst war damals, muss man sich vorstellen, es war nur Gemälde, Skulptur und Druckgrafik und Zeichnung. Und jetzt kommt auf einmal Collage, Materialmontage, Fotomontage, Gruppenarbeiten oder auch Arbeiten von Nichtkünstlern. Also man musste keine Ausbildung oder sonst was. Der kleine Bruder oder die Frau oder die Freundin oder der Kumpel, die konnten alle auch ausstellen. Es kamen Rauminstallationen dazu und sogenannte Ready-Made, das war ja das Herausnehmen von Objekten aus dem Alltag, die dann vielleicht arrangiert wurden oder einfach auf den Sockel gestellt wurden und zu Kunst deklariert wurden. Da war Marcel Duchamp der Erfinder sozusagen von dieser Form. Also ganz, ganz neue Formen von Kunst, auch Performance, also wo die Künstler selbst dazu beigetragen haben, sieht man auf dem Foto von der Dada-Messe, wo sie selbst ihre Werke unglaublich bewundern. Es gab auch neue Typografie und Lautgedichte, also wo die Größe des Buchstaben praktisch die Lautstärke andeutete. So ganz viele neue Sachen. Und im Sommer 1920 haben sich die Berliner, organisiert von Georges Grosz, Raoul Hausmann und John Hartfield, haben die Dada-Messe zusammengestellt. Und das war der Höhepunkt der Berliner Dada-Bewegung, aber auch gleichzeitig die letzte Veranstaltung. Das muss ein solcher Kraftakt gewesen sein, wo eine kurzfristige Synergie irgendwie war und dann sich auflöste und wo jeder ein bisschen seinen Weg dann nachher ging. Die Messe zeigte circa 170 Arbeiten von eben ganz vielen Künstlern und hatte die Besonderheit, die heute sehr zu schätzen ist, dass es eine Reihe von Fotos gab. Die hatten einen professionellen Fotografen beauftragt, die Räume auch mit sich selbst zu fotografieren. Und nur deshalb wissen wir ja so viel über die Dada-Messe, weil es eine Serie von etwa 10, 12 Fotos gibt, also Aufnahmen von der Ausstellung. Und die haben 14 Tage nach der Eröffnung haben sie auch einen Katalog herausgegeben in Form von einer 4-seitigen Zeitung auf ganz billigem Papier mit auch schöner Typografie. Und dieser Katalog, den haben wir auch heute. Also anhand von diesen beiden, von den Fotos und von dem Katalog und von Zeitungsberichten, wie der, den Sie erwähnt haben, von Adolf Behne, hat man so ein Gesamtbild dieser Veranstaltung, die sich in Deutschland oder in Berlin sehr politisiert hatte und sich gegen die Vereinnahmung der bürgerlichen Spießerwelt richtete.
Was Sie sagen, ist ja sehr spannend, dass wir das heute als Kunstgeschichte schreiben, als Einführung neuer künstlerischer Methoden, neue Formate und so weiter. Die Dadaisten selbst, die traten ja an mit dem Slogan, die Kunst ist tot. Sie haben auch schon gesagt, die Formeln waren ganz wichtig und es sollte quasi auch eine Antikunst darstellen. Ja. Wie ist denn dieses Spannungsverhältnis zu sehen? Also, dass wir heute sagen, oh ja, klassische Moderne und eigentlich ging es da aber um was wesentlich Radikaleres.
Absolut. Also die Kunst ist tot bezieht sich darauf, dass sie dann, das kam auch in der Ausstellung vor, dass sie Ikonen der Kunst und sei es der Musik, also durch Ludwig van Beethoven, das ist ja auch heute 2020 interessanterweise Beethoven, ja, aber auch durch ganz klassische Künstler Botticelli oder Leonardo da Vinci, zum Beispiel die Mona Lisa, die wurde verändert durch Marcel Duchamp, indem sie ein Bärtchen und ein Schnurrbart bekam. Solche Sachen. Es war gegen die Vereinnahmung, wegen dieser ganzen, diese jungen Künstler hatten die Vorstellung, das geht nicht mehr. Man kann nicht mehr Schönheit malen oder sich zurückbesinnen auf die Renaissance oder sowas, sondern man muss aktuell sein, es muss heute sein, es muss der Schrecken, der auf der Straße passiert, der ja ganz anders war als in der Schweiz. Hier gab es Hunger und die Novemberrevolution hatte nach dem Krieg noch weiter Verwüstungen angerichtet, es gab keine Arbeit. Es waren ganz schreckliche Umstände und diese jungen Leute hatten das Gefühl, die Kunst muss diese Umstände reflektieren. Sie muss auch Teil der Gesellschaft sein. Sie muss was bewirken. Und zum Beispiel mit der quasi Erfindung einer neuen Technik der Collage konnte man aus Zeitungen und aus Publikationen konnte man Sachen herausschneiden und politische Figuren rausnehmen und die in einen anderen Kontext setzen und dadurch Ironie, Satire, Kritik äußern. Und also das war auch eine Bewegung, die durchaus die Menschen besser machen wollte, hatte auch eine utopische Dimension.
Bevor wir vielleicht noch mal genauer auf den Kontext, den zeithistorischen Kontext 1920 blicken, als die internationale Dada-Messe in Berlin stattfand, würde ich gerne noch mal auf die Räumlichkeit zu sprechen kommen. Also Sie haben es schon ein bisschen angesprochen. Die Zusammenstellung war auch, kann man vielleicht sagen, eine radikale, wie die Kunstwerke im Raum angeordnet waren, überhaupt natürlich, was es war. Und mit dieser Bezeichnung Messe betont man auch schon ja eine gewisse Warenförmigkeit der Kunst. Inwiefern hat denn dieses Arrangement der ersten internationalen Dada-Messe mit den Konventionen der Ausstellungen der Zeit gebrochen?
Oh, die hat total gebrochen. Also normalerweise hat man zwar, wie man sagt, eine Petersburger Hängung gehabt, das heißt also Bilder übereinander gehängt und so, aber es war sehr sortiert eben in Malerei, Skulptur und Grafik und ein absolutes Tabu, irgendwas über einem Gemälde zu hängen oder Formen zu mischen oder überhaupt zum Beispiel Drucksachen an die Wand zu bringen, die jetzt so kleine Hefte waren auf Zeitungspapier oder Schriftplakate. Es gab ganz viele Schriftplakate in der Ausstellung, die waren ganz oben gehängt. Also so muss man sich vorstellen, ein Raum, der einfach vollgehängt ist mit unheimlich viel Kram. Und dabei war das genau choreografiert. Zwei große Gemälde waren absolut beherrschend und denunzierten den Ersten Weltkrieg, also das Erbe des Ersten Weltkrieges. Einmal von Gross, Deutschland ein Wintermärchen. Das war wie so ein Triptychon in einem. Militär, Erziehung und Kirche wurden da angeprangert. Und einmal von Otto Dix ein Gemälde namens 45% erwerbsmäßig, auf dem Kriegskrüppel marschierten. Diese beherrschenden von ihrem Format allein, also über 2 Meter hoch und lang in dem anderen Fall, beherrschten den Raum und drumherum waren kleine Zeitungspapiere, Druckgrafiken, Objekte an die Wand geheftet. Übereinander, untereinander, in der einen Ecke waren die drei Veranstalter, Gross, Hausmann und Hartfield, in großen Propagandafotos, was ganz, ganz, ganz Neues war. Ein ganz großes Schwarz-Weiß-Foto mit ihrem Porträt drauf und die schrien regelrecht ihre Slogans durch den Raum. Machen Sie die bürgerliche Welt nieder mit der bürgerlichen Geistigkeit oder Dada ist groß oder Dada ist die willentliche Zersetzung der bürgerlichen Begriffswelt. Und das war nicht nur inhaltlich alle diese Sachen, sondern auch von der Form her war das was Unerhörtes. Das war wirklich ganz, ganz, ganz neu.
Eines der Ausstellungsstücke in der internationalen Dada-Messe in Berlin ist eine Puppe, die eine Uniform trägt, ein Schweinegesicht hat, so eine breite Bandage um den Bauch, vom Himmel hoch, da komme ich her. Und dann gibt es dann einen Zettel, der runterhängt, auf dem steht: Um dieses Kunstwerk vollkommen zu begreifen, exerziere man täglich 12 Stunden mit vollgepacktem Affen und feldmarschmäßig ausgerüstet auf dem Tempelhofer Feld. Also eine Kommentierung, Auseinandersetzung mit dem Militär und der Reichswehr. Überhaupt, wie findet sich denn diese Auseinandersetzung mit dem Militär in dieser Ausstellung?
Die Ausstellung ist komplett antimilitaristisch und ist komplett, also ist sehr, sehr scharf, vor allem durch Arbeiten von Georges Gross gegen das Militär gerichtet. Die Arbeit, die Sie genannt haben und beschrieben haben, ist von Georges Gross und Rudolf Schlichter. Also Gemeinschaftsarbeiten war auch was ganz Neues. Ja, es war eine Negierung des Begriffs des Genies sozusagen, also dass man zusammen was gemacht hat und kein Anteil festzulegen war, wer das gemacht hat, war wichtig. Der hieß der preußische Erzengel. Und jeder hatte ja eine Uniform irgendwie zu Hause oder der Nachbar hatte eine oder so noch aus dem Krieg. Und das wurde dann ganz schnell gemacht, dass die Uniform ausgestopft wurde. Das war von einem preußischen Offizier und ein Schweinskopf aus Pappmaché drangebappt wurde an so einem Besenstiel und dann hing das von der Decke. Und diese Provokation hat tatsächlich funktioniert. Zusammen mit einer Grafikmappe von Georges Gross, die hieß Gott mit uns, führte das zu einem Prozess wegen Beleidigung der Reichswehr. Und dieser Prozess lief mehrere Jahre, aber am Ende wurden Gross und sein Verleger Wieland Herzfelde dank der Fürsprache des Reichskunstrats Edwin Reetzloop, wurden sie zu Geldstrafen von 300 bzw. 600 Mark, glaube ich, verurteilt. Und die Aktion wurde als Ulk abgetan. Das war wahrscheinlich gut, oder nicht wahrscheinlich, sondern sicherlich eigentlich gut für Gross und Herzfelde, weil sie dann nicht ins Gefängnis mussten oder sogar Schlimmeres. Aber es war eben das Problem, dass es nicht Freiheit der Kunst, ja, und auf der anderen Seite nicht wirklich ernst genommen. Aber dieser Prozess, die Ergebnisse von diesem Prozess, die gelten heute noch vor Gericht, wenn es um die Freiheit der Kunst geht.
Mit der Kunsthistorikerin Helen Atkins spreche ich über die Dada-Messe, die vor rund 100 Jahren in Berlin stattfand, quasi ein Höhepunkt der Berliner Dadaisten-Gruppe. Sie haben es aber auch schon gesagt, so ein bisschen auch der Schlusspunkt derer Aktivitäten. Was waren denn weitere Folgen der Ausstellung? Also welche Reaktionen gab es zeitgenössisch noch und was haben die Künstlerinnen, vor allem aber Künstler, auch gezogen aus dieser Ausstellung?
Also zeitgenössisch gab es zwar, ich weiß es nicht, vielleicht 20 Zeitungsartikel, Rezensionen. Es gab diesen Prozess, über den auch in der Presse berichtet wurde. Aber es ist so, wie wenn die Zeiten vorbei waren. Man muss sich auch vorstellen, Inflation, Nachkriegszeit, Existenzschwierigkeiten und in irgendeiner Form auch eine Notwendigkeit, wirtschaftlich zu überleben. Und die Messe ist wie wenn, war eine unglaublich große Anstrengung und ich glaube, die Luft war dann raus. Es ist wie wenn sie auch in irgendeiner Form gescheitert wäre. Die hätten sich ein Riesenskandal gewünscht, die Dadaisten. Die hätten sich einen Platz im Parlament gewünscht. Die hätten sich da, also die wollten so sehr in Mittelpunkt rücken und das ist nicht geschehen. Und dann hat man gedacht, okay, das ist nicht die Kunstform, die jetzt irgendwie funktionieren könnte. Und es ist dann in eine andere Richtung gegangen. Es ging Richtung neue Sachlichkeit, wo man gedacht hat, das könnte jetzt irgendwie auch besser funktionieren. So eine Art Erziehungsprogramm von der Kunst. Wo die Dada-Messe sehr, sehr stark gegriffen hat, ist eigentlich nach dem Nationalsozialismus wurde die Dada-Bewegung in den 50er Jahren in Amerika wieder entdeckt. Und man guckte auch ein bisschen in Europa, was war denn da gewesen? Das war eine internationale Bewegung, das war sehr interessant, also jenseits der Kriegsgrenzen oder der Gegner. Und in den 50er Jahren, dann kam Ende der 50er Jahre in USA Fluxus, die Fluxus-Bewegung, die gründet sehr auf den Dadaismus. Und dann kam vielleicht in den 80er Jahren, kann man, oder die 60er Jahre waren auch sehr stark damit verbunden. Alles Kunst, was einen ernsthaften Anspruch hat, eine unabhängige Stimme gegen Ungerechtigkeit und empörende Zustände zu erheben, da bietet die Dada-Messe eigentlich alle Arten von Vorbildern, die dann später auch wieder aufgegriffen wurden, auch von der Punkbewegung in den 80er Jahren. Also man kann immer ganz ähnliche Impulse finden bei Dada und viele der Künstler dieser späteren Zeiten berufen sich auch ausdrücklich auf den Dadaismus. Nicht unbedingt auf den Berliner Dadaismus, aber insgesamt auf den Dadaismus.
Daran schließt vielleicht auch meine abschließende Frage an. Sie haben jetzt aufgereiht, wer sich bezogen hat auf die Dadaisten dann in der Nachfolge. Wir haben gesprochen über Dada in Berlin mit den Stichworten Provokation, mit einem Kunstbegriff, der antibürgerlich ist, der eine Umwälzung der gesellschaftlichen Verhältnisse will. Was würden Sie denn sagen, ist heute die Aktualität dieser Ausstellung der Internationalen Dada-Messe 1920?
Also vielleicht immer noch erstmal ist heute die Erweiterung der Kunst, so wie sie damals 1920 durch die Dadaisten gedacht war, in unterschiedliche Formen und auch Aktionen. Das war damals so fremd. Das war nur Protest, das war nur und deshalb vielleicht auch als Ulk abgetan. Heute ist die Kunst immerhin ein Stückchen weitergekommen, dass diese Ausweitung der Bereiche, wo die Kunst auch was zu sagen haben darf, ist immerhin gegeben. Aber es erstaunt mich immer noch, irgendwie zu sehen, dass Sachen, die 1920 ganz revolutionär im Sinne von Dada geschahen, heute immer noch manchmal Mühe haben, durchzukommen oder akzeptiert zu werden oder betrachtet zu werden. Und ich wiederhole, sobald die Kunst den Anspruch hat, was gegen Ungerechtigkeit, man könnte auch von Black Lives Matter sprechen, was sagen will, dann ist das Handwerk, sind die Werkzeuge, die der Dadaismus geboten hat, stehen bereit, um eingreifen zu können. Also Dadaismus ist der Aufruf an Künstler auch, nicht nur an die Gesellschaft insgesamt, sondern an Künstler auch, seine Stimme zu erheben, um gegen Umstände, die man nicht gut findet, auch gegenzukommen.